Liebe Gemeinde, wem kann man eigentlich noch trauen? Ist nicht ernst gemeint. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Gestern sprach ich mit zwei jungen Männern, das war rein zufällig. Ich muss dazu sagen, sie waren aus dem Saarland und waren sehr nett. Und man hat sich so unterhalten und irgendwann fragten sie, was machst du eigentlich beruflich? Also ich. Ich dachte, habe so einen Moment geschluckt, habe gesagt, ja, habe ihnen dann gesagt, was ich beruflich mache. Dann sagten sie, oh, waren so ein bisschen überrascht. Ja, es war nicht in der Kirche oder Gemeinde, wo ganz anders. Dann sagten sie, der Kersch kann ich nicht mehr trauen. Ich kann leider kein perfektes Saarländisch, aber das war so der erste Gedanke, den sie hatten. Der Kirche oder wir würden vielleicht sagen, der Gemeinde kann man nicht mehr trauen. Ist das so? Es ist ein schlimmes Gefühl, wenn man Fachleuten nicht mehr trauen kann, wenn man das Gefühl hat, mir wird vielleicht der Computer, das Handy oder was weiß ich empfohlen, nicht das, was ich brauche, sondern das, was noch im Lager ist, ja, und damit man es abverkaufen kann. Wenn man fürchten muss, der Vertreter schwatzt mir eine Versicherung auf, die mir im Ernstfall gar nichts bringt. Wenn man Zweifel an der Kompetenz seines Arztes oder seiner Ärztin hat oder eben an der Glaubwürdigkeit eines Pfarrers oder Pastors oder was auch immer. Wem kann man noch trauen? Schlimmer ist es noch, wenn es sich um entscheidende Weichenstellungen handelt, im persönlichen oder sogar im gesellschaftlichen Leben. Wenn man ratlos den Schlagabtausch von Fachleuten, Funktionären, wir kennen sicher, oder viele von uns, die berühmten Talkshows, ja, wo die Experten, wie heißt das, hart, aber fair, miteinander sprechen und man fragt sich, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Und von Politikern will ich jetzt gar nicht anfangen. Am schlimmsten ist es aber, wenn es bei solchen Fragen um die Existenz eines ganzen Volkes geht, ja, einer ganzen Nation. Und darum geht es heute in unserem Text für den heutigen Sonntag, der erste Sonntag nach Trinitatis. Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus hatte die Großmacht Babylon das kleine Judäa mit seiner Hauptstadt Jerusalem und die Nachbarstaaten ringsherum unterworfen. Sie sind gerade dabei, sich gegen diese Besatzungsmacht zu verbünden. Um ihr drückendes Joch, die Älteren wissen noch, was ein Joch ist, ja, was man so auf dem Rücken hatte, also die Tiere, abzuschütteln. Ein riskantes und gefährliches Unternehmen. Wer weiß, wohin das führt? Wer weiß, was in dieser Situation jetzt genau das Richtige ist? Das ist damals nicht nur eine politische Frage, sondern es war auch eine religiöse Frage. Ist Gott dafür oder ist er dagegen? Ja, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Wem kann man jetzt vertrauen? Die Fachleute für diese Frage damals waren nicht die Experten, Politiker, ja, Spezialisten, die Fachleute von damals, die nannte man Propheten. Die Propheten wurden damals um Rat gefragt. Das war ihre Aufgabe. Und die sind sich nicht einig, das muss man sich mal vorstellen. Die Propheten damals waren sich nicht einig. Die meisten von ihnen sind dafür, ihre Worte bestätigen die Aussagen der Politiker, ihre Worte bestätigen die Mehrheitsmeinung, die auf der Straße vorherrscht. Und die bewegt sich ganz auf der Welle nationaler Begeisterung. Nur eine Minderheit der Propheten ist aber dagegen. Sie sagen, oh, das ist gefährlich, was ihr da plant. Dass ihr der Supermacht Babylon, ja, und das war damals schon eine Supermacht, glaubt mir, entgegentreten wollt, ja, und ihr der Stirn bieten. Sie berufen sich auf Gott, auf sein Wort, auf seine Offenbarung, aber das tun die anderen auch. So steht Prophet gegen Prophet. Das ist der Zusammenhang von dem Text, den wir gleich hören. Überliefert sind uns vor allem die Stimmen der wenigen, die damals gegen das politische Abenteuer waren. Es sind jene, die im Verlauf der Ereignisse auch Recht bekommen, aber sie sind weit davon entfernt, deshalb zu triumphieren. Im Gegenteil, es belastet sie sehr, in aller Klarheit zu sehen, welches Unheil auf ihr geliebtes Volk zukommen wird. Einer von ihnen, den Namen kennen wir alle, ist der Prophet Jeremia. Er steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht einer, der ist vielleicht nicht so bekannt. Der heißt Hanania, er steht auf der anderen Seite. Und wie gesagt, sie sind sich nicht einig. Jetzt hören wir einmal, was der Prophet Jeremia zu sagen hat. Und das ist im Kapitel 23. Und wir können sicher mitlesen, wie immer, ab Verse 16 bis 29. Kapitel 23, Prophet Jeremia, Verse 16 bis 29. So spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die das Wort des Herrn Wort verachten, es wird euch wohl gehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen und voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der Herr. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Spricht der Herr. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt. So wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hatte, erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich denn Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das sind deftige Worte. Ja, wir kennen es aber, wenn wir das Alte Testament kennen und auch die Propheten. Ja, sie waren jetzt nicht verlegen, sage ich mal, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Starke Bilder werden hier gebraucht und ganz klare Aussagen getroffen. Und ich sage es nochmal, der Zusammenhang ist, hier steht ein Prophet gegen den anderen. Das sind, liebe Gemeinde, leidenschaftliche Worte, weil die Auseinandersetzung hart geführt wird. Jeremia nennt seinen Gegner polemisch Propheten, die Lüge weissagen. Diese falschen Propheten blieben für uns unwirkliche Schattengestalten, würden wir nicht wenige Kapitel später berichtet bekommen, wie der Prophet und der andere Prophet aufeinandertreffen. Ich habe schon die Namen genannt, Hanania, er wirkte am Tempel und er kommt jetzt auf dem Tempelplatz heraus, so müssen wir uns vorstellen. Er tritt dem Propheten 2, Jeremia, gegenüber. Es sind die Tage, man könnte sagen, aufgeregter Diplomatie. Es wurde wirklich gerungen, weil das Volk ja in einer ganz schwierigen Situation war. Und das können wir vielleicht auch an manchen Stellen auf uns übertragen. Der Prophet Jeremia verkündigt dem König, den Jerusalemern und auch ihren Bündnispartner ein Warnwort. Er sagt, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lehnt euch nicht auf gegen den König von Babel. Das bedeutet angesichts dieser Übermacht den sicheren Tod. Beugt euren Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel. Als bekräftigendes Zeichen, das wissen einige Bibelleser vielleicht, legt Jeremia sich sogar ein Joch, und das war nicht leicht, ja, auf die Schulter und läuft damit rum, um das nochmal deutlich zu machen. Der Prophet Hanania hingegen verkündigt den nach Freiheit Dürstenden ein Heilswort. Er spricht, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ich habe doch das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Ehe 2 Jahre um sind, werde ich die heiligen Geräte des Tempels aus Babel wieder zurück nach Jerusalem bringen. Ebenso König Joachim samt allen seinen Weggeführten. Also er sagt genau das Gegenteil. Als bekräftigendes Zeichen, das wissen vielleicht auch einige, geht Hanania hin, nimmt das Joch und bricht es durch, damit alle sehen, nein, nein, das wird alles gut gehen. Ja, wir werden am Schluss als Sieger dastehen und unsere Freiheit wiederbekommen. So treffen hier prophetische Zeichenhandlungen auf prophetische Zeichenhandlungen. Und das müssen wir uns alles wirklich schön dramatisch vorstellen, was damals dort los war, vor allem in dem Tempelbereich. Es muss für die damaligen Zuhörer aber auch unglaublich verwirrend gewesen sein. Und damit komme ich zurück zu meiner Einleitung. Ja, weil es ging ja wirklich für sie um alles oder nichts, um ihr Leben, ihren Glauben, ihren Zusammenhalt als Volk. Und diese verschiedenen Propheten müssen sie verwirrt haben. Und viele werden sich einfach gefragt haben, wer hat denn jetzt Recht? Ja, wem kann man jetzt vertrauen? Wer hat denn jetzt von den beiden Recht? Es ist so einfach, wenn ich das so sagen darf, klar, aus heutiger Sicht zu sagen, naja, Hanania, das war halt der falsche Prophet, der Lügenprophet, der Betrüger, der Irrlehrer. Das ist so einfach, ihn so darzustellen. Als Schönwetterprophet sagt man ja heute noch, ja, wenn jemand sagt, alles wird gut, das Wetter wird schon in Ordnung sein. und die Wahlen werden gut ausgehen. Ja, alles wird wunderbar. Nein, so ist es zu leicht. Denn er war auch ein frommer Mann. Er diente auch dem Gott Zebaoth. Er gehörte auch zu dem Kreis der Propheten. Es gab richtige Kreise, in denen sie zusammen lebten, arbeiteten, ja, Gott dienten. Hananja und seine Kollegen waren auch fromme Leute, die Gott glaubten und die gute theologische Gründe für ihre Heilsworte hatten. Wenn sie zurückschauten in die Geschichte, ich will das jetzt nicht ausführen, die hatten es ja schon einmal erlebt, dass Gott sie befreit hat. Ja, sie konnten ja sagen, Gott ist ein Befreier, Gott hat uns schon einmal befreit. Das ist ja nicht das erste Mal. Es gab damals den assyrischen König Sanherib, der heraufzog und Jerusalem belagerte, aber es nicht einnehmen konnte. Und daraus sind viele Psalmen entstanden, die wir heute noch beten. Ja? Hananja kannte sie auswendig aus seiner Kindheit. Also es ist so leicht, einfach zu sagen, mit erhobenem Zeigefinger, das war ein falscher und böser Prophet. Nein, er konnte die Psalmen zitieren. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig sein und die heiligen Wohnung des Höchsten. Gott ist bei ihnen, darum wird sie fest bleiben, die Stadt Gottes. Ja, das war die Hoffnung der Israeliten. So konnten sie viele Psalmen, Psalm 46, aus dem FF, ja, aufsagen. Und Hananja und die Heilspropheten glaubten, dass Gott das Joch der Bedrücker Israels zerbricht. Und er hat es ja getan, gerade mal ein Vierteljahrhundert zuvor. Gerade mal so lange zuvor wie zum Beispiel in unserem Land, in jener Nacht, in der die Berliner Mauer fiel. Vielleicht wissen das einige oder auch nicht, das ist höchst umstritten, was ich sage. Es soll bevor dem Mauerfall unter Christen Prophetien gegeben haben. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ich sage es aber trotzdem mal hier als Vergleich, damit wir verstehen, dass so etwas geschehen wird, dass Gott das Land wieder vereint. Natürlich kann man sich vorstellen, kann mich noch erinnern, ich war jung, dass einige gesagt haben, um Gottes Willen, wer kann sich anmaßen, sowas zu sagen? Andere haben gesagt, warte mal ab, es wird genauso kommen. Was wir daraus lernen, meiner Meinung nach und auch aus diesem Text, ist, wenn man in der Situation ist, ist es manchmal sehr schwer rauszufinden, ja, was richtig und falsch ist. Und es ist auch ganz schön schwer zu sagen, das war der richtige und das war der falsche Prophet. Heute im Rückblick, ja, in der Retrospektive, lesen wir natürlich so einen Text ganz anders und sagen, das ist ganz klar, das war der richtige und der falsche Prophet. Aber wir kennen es auch in unserem Leben manchmal, wenn wir vor einer Weggabelung stehen, ja, und müssen entscheiden. Im Rückblick sagt man, hätte ich doch damals, ja, das war Gottes Stimme. Im Rückblick ist immer alles anders und leichter. Aber in der Situation kann es ganz schön schwierig sein, die Stimme Gottes zu hören und zu entscheiden, was ist der richtige und der falsche Weg, der richtige und der falsche Prophet. Und dieser Text ist ein sehr gutes Beispiel dafür, die Situation, die uns heute vor Augen gemalt wird. Machen wir es uns also bitte nicht zu leicht, sage ich jetzt mal. Die Jeremia falsche Propheten nennt, sind nicht irgendwelche Witzfiguren, denen die Lüge aus Mund und Ohren trieft, die so in Vertretermanier darüber kommen. Nein, sie sind fromme Leute und meinen es sehr ernst. Allerdings, und das müssen wir auch sagen, die guten und frommen Worte, die am Tempel treu überliefert wurden, sprechen sie in eine andere Situation als damals vor diesen 75 Jahren. Und deshalb stellen sie sich am Schluss dann doch als Lügenpropheten heraus. Denn in Jerusalem und Juda werden Recht und Gerechtigkeit schlecht behandelt. Und da hatte Jeremia hundertprozentig recht, wenn wir den ganzen Propheten lesen. In Jerusalem und Juda wurden Recht und Gerechtigkeit missachtet. Prunk und Protz war auf der einen Seite eingetreten, ja, nach diesen vielen Jahren der ersten Befreiung, und auf der anderen Seite große Armut. Und hier könnte man vielleicht auch Parallelen sehen zu manchen Entwicklungen heute. Die Gesellschaft war gespalten, ja, über die Jahre nach dieser Befreiung. Das erste Gebot, könnte man sagen, wird mit Füßen getreten. Statt Gott allein die Ehre zu geben, hatte sich am Tempel ein wüstes Göttergemisch eingenistet. Und so ist aktuell eine Unheilssituation entstanden, in der der wahre Bote Gottes harte Mahnworte ausrichten und zur Umkehr rufen muss. Ich glaube, Jeremia hat das nicht gerne getan und nicht leicht, ja, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern er hat mit sich gerungen. Aber er wusste, er muss jetzt die Wahrheit sagen und er muss jetzt mal den Finger in den wunden Punkt legen. Indem nun aber die Heilspropheten in einer Unheilssituation Heil und Frieden verkündigen, wandelt sich ihre Verkündigung dann doch zur Lügenpredigt. Das heißt, sie nähren die Illusion eines, man würde heute vielleicht sagen, lieben Gottes. Sie beschwichtigen das Volk, ja, in dem Glauben, der an sich ja gut und richtig ist, aber sie nähren die Illusion eines lieben Gottes, der immer gut und immer nah ist und der immer so, ich sag mal, unsere Wünsche erfüllt. Er hat uns damals befreit, er wird uns jetzt auch wieder befreien, er hat uns damals geholfen, er wird uns jetzt auch wieder helfen. Sie nähren diese Illusion, aber sie bewegen sich wie ein Zug auf den Abgrund zu, das Volk. Ja, das Unheil steht bevor. Sie verkünden das Gespinst des permanent gütigen Gottes. Gerade so nehmen sie ihren Hörer aber die Orientierung am wahren Gott, der sich nicht immer einfach fassen und greifen lässt. Gerade so lassen sie zu, dass Israel den Namen seines Gottes am Ende doch sogar vergisst. Mit ihren beruhigenden Scheinworten verstricken sie Israel nur noch in tiefere Schuld, statt es zur Erkenntnis seiner Schuld gelangen zu lassen. Und das tut manchmal weh und das tut heute auch noch weh. So hindern sie die Schuldigen an der Umkehr von ihren Irrwegen und geben sie am Schluss dem Unheil preis. Gegen die Illusion des allzeit nahen Gottes, gegen die Illusion des immer beschirmenden und dieser Einseitigkeit letztlich verharmlosen Gottes schärft Jeremia ein, dass Gott auch ein Gott der Ferne ist. Ich weiß, das sind schwere Worte, wir sind im Alten Testament, aber es ist trotzdem so ein starkes Wort. Ja, Gott ist nicht nur ein Gott der Nähe, er ist auch ein Gott der Ferne. Das soll jetzt nicht heißen, dass Gott unendlich weit weg von uns ist und gar nichts mit uns zu tun hat. Das gibt es auch als eine Art Gottesbild. Nein, es heißt aber, dass er nicht einfach zu greifen ist, ja, nicht einfach zu fassen, dass er nicht einfach immer so tut, was wir gerne wünschen, uns vorstellen und was wir gerne hätten und worum wir bitten, sondern er ist manchmal in dem Sinne auch fern, also souverän, allmächtig, ja, nicht zu fassen, nicht vor unseren Karren zu spannen. Und da fallen mir jetzt auch viele Beispiele ein aus der Geschichte und Politik, wo man Gott gerne vor den eigenen Karren gespannt hat, auf die eigene Kanone, auf die eigene Fahne geschrieben hat, aber ob Gott das mit sich machen lässt, wage ich zu bezweifeln. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, oder nicht auch ein Gott, der ferne ist? Und damit komme ich zum Schluss. Ich weiß, ein schwerer Text, aber auch interessant. Liebe Gemeinde, was uns da in aller Abgründigkeit, aber auch Tiefe im Jeremia-Buch begegnet, wie da Prophet auf Prophet trifft, ich glaube, dass wir das nicht einfach so auf unsere Auseinandersetzung heute übertragen dürfen. Nicht einfach so, das wäre zu leicht. Aber trotzdem können wir viel lernen, auch für unsere Herausforderungen, für manche Kontroversen, die es auch gibt, für theologische Fragen, für politische Fragen, die Wahlen stehen an. Auch Auseinandersetzungen, mit denen wir heute zu tun haben. Gerade wenn es darum geht, ja zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Und das müssen wir ja alle tun, im Kleinen wie im Großen. Wir sind immer wieder gefordert, ich auch. Es gibt so viele Fragen jetzt in unserem Land, wenn es um die Integration geht von Flüchtlingen, die Grenzen der Belastbarkeit, die Debatte um die anderen großen Religionen in unserem Land und das Miteinander. Auch ganz praktische Fragen für uns als Gemeinde zum Beispiel. Viele wissen vielleicht auch, es gibt das Programm Bund 2025, das klingt gut, aber was heißt das jetzt für uns hier als kleine Gemeinde in der Pfalz und im Landesverband, den es ja auch nicht mehr so gibt wie bisher? Das sind alles Fragen, die uns bewegen. Und natürlich die vielen persönlichen Fragen, die wir alle haben. Wichtig ist mir am Schluss nochmal zu betonen, als Christenmenschen sind wir keine Propheten, das ist zumindest meine Überzeugung, keine Propheten, die im Rat Gottes gestanden haben, wie es hier im Text heißt, sondern wir haben das Wort Gottes heute, anders als damals, nicht anders als in der von Menschen überlieferten Form des Alten und Neuen Testaments. Gott spricht heute an erster Stelle zu uns durch die Heilige Schrift. Das hat Martin Luther immer wieder betont, wenn er über so Texte gesprochen hat. Weil es gibt auch heute viele kleine gerne, ich nenne sie mal Möchtegern-Propheten. Christen, die sagen, sie haben die Wahrheit, sie sind in unmittelbarer Verbindung mit Gott und sie wissen ganz genau, wo es lang geht. Aber ich sage es nochmal, wir haben heute das Wort Gottes überliefert in der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments. Und wir brauchen heute, genau wie damals, Fachleute, die die Bibel gut auslegen und sich mit Fragen des Glaubens wirklich auskennen. Gott sei Dank müssen das nicht immer Pastoren sein oder Leute, die hier vorne rumtanzen. Das kann jeder von uns sein und ich weiß, es ist auch so, ganz besonders in unserer Gemeinde. Wir brauchen Leute, die sich gut auskennen und die Schrift fachkundig auslegen, gerade in diesen schwierigen, differenzierten, ja komplexen Fragen unserer Zeit. Wir brauchen aber auch christliche Praktiker, die aus langer und tiefer geistlicher Erfahrung eine Antenne dafür entwickeln, nach oben, was jetzt gerade dran ist und was nicht. Wie gesagt, ich würde sie nicht direkt Propheten nennen, aber Menschen mit tiefer Erfahrung, ja mit Lebenserfahrung, die genau wissen, in manchen Situationen, was wäre jetzt das Richtige. Und am Schluss gilt es für jeden Einzelnen von uns, die praktischen Folgen unseres Glaubens für den Alltag zu ziehen. und in den Gegenwartsfragen mit unserem persönlichen Gewissen zu entscheiden. Ich sage es nochmal, wenn man in der Situation ist, ist es manchmal ganz schön schwer, aber Gott hat uns auch unser Gewissen gegeben, was wir durch die Heilige Schrift eichen lassen, so hat es mal jemand gesagt, wie eine Waage. Ja? Wir haben unser Gewissen und wir lassen es von der Schrift eichen und es hilft uns manchmal, wir kennen das in Situationen wie so ein Kompass, wo wir wissen, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Es gilt, diesen Fragen nicht auszuweichen, sondern sich wohlbegründet für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Das ist am Schluss die große Herausforderung. Irgendwann kommen wir alle an einen Punkt, wir wissen es, wo man Farbe bekennen muss. Und da werden wir dann vielleicht wirklich zu Propheten. Ich kenne die Situation. Da werden wir zu Propheten. Da sind wir vielleicht gefordert, auch beruflich, familiär, irgendwann Farbe zu bekennen und dann doch zu sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. So wie Jeremia, der es dann ja auch ausgesprochen hat. Gott ist nicht nur ein Gott, der bestätigt, sondern man könnte sagen, auch erschüttert. Ich wiederhole es nochmal. Gott ist nicht nur ein Gott, der uns bestätigt, sondern auch manchmal unser Leben erschüttert. Ich weiß, das sagt sich so leicht hier von vorne. Ich weiß, dass viele es erlebt haben in ihrem Leben, was das bedeutet, wenn Gott anfängt, einem manchmal den Boden unter den Füßen wegzuziehen oder einen in Frage stellt. Es gilt, im Hören auf Jeremias Botschaft wieder neu wahrzunehmen, dass Gott schrecklich verharmlost wird, wer nur als der allzeit gütige und liebe Gott dargestellt wird, der nichts als anderes ist als das Bild unserer Wünsche und ein Echo der Bestätigung. Jeremia fragt uns heute Morgen, nehmen wir ernst, dass sich Gott auch verbergen kann, dass er auch zum fernen Gott werden kann. Nehmen wir ernst, dass wir uns aber nicht vor ihm verbergen können und dass wir vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch sind. Nehmen wir ernst, dass im Alten und Neuen Testament die überlieferten Worte uns nicht nur bestätigen, sondern manchmal auch erschüttern können. Gott segne uns. Amen.